Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. So schön, dass ihr heute da seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt live zugeschaltet sind. Oder auch wenn ihr euch das Video später anschaut, wünschen wir euch allen Gottes Segen beim Studium. Wir haben uns das letzte Mal Offenbarung 1, Vers 17 zu Ende angeschaut, haben mit Offenbarung 1, Vers 18 begonnen. Heute wollen wir das auch beenden und weil alle menschliche Rede nicht viel wert ist und so eingeschränkt an Weisheit, wollen wir jetzt beten und Gott um Weisheit bitten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln können. Danke für die Offenbarung. Du sagst, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, dann sollen wir dich bitten und du gibst uns gerne von deiner Weisheit. Du gibst uns nicht nur ein bisschen, sondern du gibst uns viel davon. Und ich danke dir, Herr, denn es ist durch deine Gnade, dass wir heute hier sein können. Es ist durch deine Gnade, dass du uns Leben schenkst, dass du uns dein Wort schenkst. Und so bitten wir dich um den Heiligen Geist, dass er jetzt unsere Herzen erfüllt. Halte alles, was uns von dir trennt und was stört, jetzt von uns fern. Und Herr, ich danke dir, dass du dieses Gebet schon so oft erhört hast. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Amen. Lasst uns damit beginnen, dass wir gleich den Vers, um den es geht, lesen. Und zwar in Offenbarung 1, Vers 18. Ihr dürft gerne lesen.
Und der Lebende, und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.
Dankeschön. Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, Offenbarung 1, Vers 18 steigt eigentlich mitten in dieser Rede ein, was Jesus von sich selbst sagt. Was ist denn da dem vorangegangen?
Nicht vorgesagt, ich bin der Erste und der Letzte.
Genau. Und das letzte Mal haben wir über den Ersten und den Letzten noch genauer gesprochen. Da gibt es heute noch einen kleinen Nachtrag dazu. Ich fand das so spannend. Und jetzt sagt er weiter, dass er lebt, tot war und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Was es mit diesem von Ewigkeit zu Ewigkeit auf sich hat, da wollen wir heute uns das auch mal etwas genauer anschauen. Wenn wir das so im großen Ganzen einordnen, was würdet ihr sagen in Offenbarung 1? Was ist vielleicht dem vorangegangen, bevor Jesus jetzt selbst spricht und selbst etwas über sich aussagt? Was hatten wir so davor? Ja, genau. Und jetzt noch so ein bisschen, wenn ihr euch mal die Verse 14 bis 16 anschaut.
So, dass Jesus ihm erschienen ist.
Genau. Und das ist mehr oder weniger, man könnte sagen, die Beschreibung von Jesus. Das ist so, wie Johannes Jesus sieht. Jetzt sind wir aber gerade in dem Teil, wo Jesus von sich selbst spricht. Und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, Menschen können Jesus wahrnehmen, aber wichtig ist auch, was sagt Jesus über sich selbst. Denn ich glaube, manchmal haben wir so eine Vorstellung von ihm, aber er ist derjenige, der selbst beim Vater war, der sehr viel mehr weiß auch und mehr Wahrheit erkannt hat.
Also Jesus sagt von sich aus, ich bin barmherzig.
Mhm. Ja. Ja, genau, das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die würde man dem armen Nazarener nicht unbedingt vielleicht sonst ansehen. Genau. Wir wollen mal bei diesem Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit bleiben. Hat da jemand noch eine andere Übersetzung? Bei euch steht überall von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, man könnte auch sagen, in die Zeitalter der Zeitalter. Und das ist so eine typische Phrase, die man oft hört, wenn es um die Ewigkeit geht. Damit werden sehr, sehr lange Zeitabschnitte beschrieben. Kommt aber auch vor für Zeitabschnitte, die enden. Und dazu gucken wir mal in Offenbarung 20, Vers 10. Es ist ein kleines Weilchen her, dass wir Offenbarung 20, Vers 10 gemeinsam angeschaut haben.
Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja, genau. Wenn ihr euch überlegt, was jetzt da so dieser Kontext ist von dem Feuer in dem Schwefelsee, ist, was heißt hier in dem Zusammenhang von Ewigkeit zu Ewigkeit?
Das heißt, dass es lange dauern wird.
Mhm.
Und zwar so lange, dass es für die Menschen, die dort im zweiten Tod sterben werden, es sich wie eine Ewigkeit anfühlt.
Mhm.
Ja, Jona sagt ja auch, auf ewig war ich in dem Bauch des Fisches. Hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Genau, so am Ende objektiv an zwei Tagen, so viel Wasser. Und genau, das ist sozusagen die Idee. Es dauert lange und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Aber wir wissen auch in anderen Textstellen, dass es zu Ende kommt.
Ja, danke schön. Also die Essenz von dem, was gerade gesagt worden ist, ist, manchmal fühlt es sich auch an wie eine Ewigkeit und für diese Menschen, von denen hier die Rede ist, fühlt es sich auch so an. Letztendlich ist es aber so, dass es doch zu Ende kommen wird. Ja, wir hatten auch damals, glaube ich, Offenbarung 22, Vers 5 zum Beispiel oder Vers 21, Vers 25 angeschaut, wo wir dann gesagt hatten, hier heißt es zwar Tag und Nacht werden sie gepeinigt, aber es wird irgendwann keine Nacht mehr geben. Das heißt, es muss doch zu einem Ende kommen. Genau, also können wir sehen, manchmal wird in der Bibel von Ewigkeit gesprochen, wenn es sich doch nicht buchstäblich um eine Ewigkeit handelt. Wenn es aber jetzt hier heißt in Offenbarung 1, Vers 18, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist dann auch diese begrenzte Ewigkeit gemeint?
Nein.
Warum nicht?
Wenn Jesus nicht begrenzt ist.
Ja.
Ja. Hebräer,
mhm.
Da heißt es, weil er für immer lebt, um für sie einzustellen.
Ja, war das in Hebräer 7 jetzt?
Genau.
Okay, gut, dann schauen wir uns das gleich zuerst an. Hebräer 7, Vers 25, ich lese es noch einmal. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Welch ein schöner Vers von Jesus, unserem Hohepriester. Auch in Vers 16, wenn wir schon da sind, können wir lesen, Hebräer 7, Vers 16.
Wer es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens.
Ja, und das ist so schön formuliert. Jesus hat unauflösliches Leben. Das letzte Mal haben wir uns das schon angeschaut, dass er derjenige ist, der lebt. Und dieses Leben kann man nicht auslöschen. Das ist so wunderbar. In Offenbarung 4, jetzt kommt der Nachtrag von letztem Mal. In Offenbarung 4, Vers 9 und 10, da lesen wir, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr. Was wir hier sehen ist, Gott wird dafür gelobt, dass er diese ewige Existenz hat. dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und das letzte Mal hatten wir uns ja genauer angesehen, was es bedeutet, dass Jesus der Erste und der Letzte ist. Wenn ihr jetzt in, jetzt habe ich gerade den Vers nicht hier. Da gibt es noch einen Vers, wo es heißt, in Vers 3 ist das. Da wird auch Gott beschrieben und das heißt, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Das ist auch noch so ein bisschen in diesem Zusammenhang von Offenbarung 4. Und das ist deswegen interessant, denn hier werden zwei Steine erwähnt. Was sind diese zwei Steine in Vers 3?
Jaspis?
Mhm.
Smaragd.
Ja. Und Sardis. Genau. Und wenn wir, also klar, hier heißt es auch, der Regenbogen gleicht einem Smaragd, aber das Aussehen gleicht einem Jaspis und einem Sardis. Einmal habe ich mir das angeschaut, deswegen, ich muss das jetzt einfach mit euch teilen. In 2. Mose 28 werden auch diese beiden Steine erwähnt. Und zwar habt ihr eine Ahnung, worum es in 2. Mose 28 gehen könnte? Ja, genau. 2. Mose 28 beschreibt unter anderem die Kleidung des Hohepriesters. Und hier kommt es in Vers 17 auf diese Steine zu sprechen. Ihr könnt mal lesen, 2. Mose 28, Vers 17 bis 20. Okay, und jetzt muss ich euch das kurz aufzeichnen. Wie kann man sich denn so ein Brustschild vorstellen? Ungefähr so ein bisschen so eckig. Und dann hatte man 12 Steine, die waren vielleicht ungefähr so angeordnet. Jetzt ist es so, hier heißt es in deiner, was war der erste Stein in deiner Übersetzung?
Rubin.
Ein Rubin. Okay. Letztendlich ist das hier dieser gleiche Stein wie der Sada. Also in anderen Übersetzungen könnte man das auswechseln. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob die Hebräer vielleicht in die Richtung gedacht haben. Gehen wir mal davon aus. Haben wir hier den Sada. Was, jetzt gehen die Reihen so durch. Was ist denn der letzte Stein? Nein, in der letzten Reihe der letzte Stein.
Jaspis.
Wo hatten wir Sada und Jaspis gerade eben? Wo hatten wir das? Mhm. Ja, ja, genau. Und wofür werden Sada und Jaspis hier gebraucht? In Offenbarung 4, Vers 3.
Und der drauf saß, war in seinem Aussehen ein Jaspis und ein Sardisstein gleich.
Ja. Ja, kommt ihr darauf, worauf ich hinaus möchte? Also, wir hatten dieses Brustschild. Und wie gesagt, der Hebräer denkt wahrscheinlich in die andere Richtung als wir. Es fängt an mit einem Sada und es hört auf mit einem Jaspis. Die beiden Steine, die Gottes Aussehen sozusagen verbildlichen. Wenn ich damals Israelitin gewesen wäre und dieses Brustschild angeschaut hätte, dann hätte mich das wohl oder übel daran erinnern können, dass Gott der Erste und der Letzte ist. Das ist so dieses Sinnbild und ich finde es einfach so schön. Gott hat da so eine Liebe zum Detail reingelegt. Er hat nicht einfach nur gesagt, ich nehme kostbare Steine, ordne die irgendwie an, vielleicht noch 12 für die 12 Stämme, sondern er hat auch gesehen, erst kommt der Sada und die ganzen Reihen hindurch bis zum Jaspis. Und das heißt, Gott ist der Erste und der Letzte. Okay, aber wir wollen uns nicht länger daran aufhalten. Jetzt haben wir noch einen Vers im Psalm 90, Vers 2, den wir uns anschauen möchten. Psalm 90, Vers 2.
Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott.
Ja, hier haben wir wieder diese Parallele zwischen Jesus und Gott. Und am Anfang dachte ich mir, muss man das immer so sehr betonen, aber man stellt doch fest, es gibt viele Menschen in der Welt, die heute immer noch meinen, Jesus sei nicht Gott. Aber das ist eindeutig die Eigenschaft Gottes, ja.
Was ich interessant finde, bei Jesus, oder in der Stelle, die wir selbst haben, ist die Ewigkeit vor allem ja die Zukunft. Ja. Er lebt für immer in die Zukunft. Aber hier sieht man an der Stelle auch, dass es auch in die andere Richtung ist, seit Ewigkeit. Ja,
genau.
Ewigkeit geht in die Vergangenheit und in die Zukunft, in beide Richtungen.
Genau, das ist eigentlich im Deutschen sehr schön ausgedrückt, von einer Ewigkeit sozusagen bis in die nächste Ewigkeit. Gott ist die ganze Zeit da. In 1. Johannes 1, Vers 2, da geht es auch noch einmal darum, dass Jesus das Leben hat und das Leben ist. 1. Johannes 1, Vers 2.
Dieses war
1. Johannes 1 und da Vers 2, kein Problem.
Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, was von dem Vater war und uns erschienen ist.
Was wird hier ausgedrückt? Über Jesus, der das Leben ist, ja?
Er ist das Leben, er ist das ewige Leben, er war bei dem Vater, aber er ist sozusagen, er hat nicht das Leben bekommen, sondern er ist das ewige Leben schon seit er beim Vater gewesen ist.
Ja, genau. Und du hast schon richtig betont, er ist das ewige Leben. Jesus ist nicht nur das Leben, das er auch weitergeben kann, sondern er ist das ewige Leben. Er hat diese, wie wir vorhin schon gesehen haben im Hebräer, hat diese Kraft des unaufhörlichen Lebens. Es gibt noch viele weitere Verse, die wir uns jetzt anschauen könnten, wo ausgedrückt wird, dass das diese göttliche Eigenschaft ist. Jesus hat ja auch einige menschliche Eigenschaften, könnte man sagen, also von gerade seiner menschlichen Natur, aber dieses Leben, das in ihm ist, das ist eindeutig göttlich. Wie können auch wir jetzt Teilhaber dieses Lebens sein? Dazu schauen wir uns an Johannes 3, Vers 36.
Und
weil wir wollen ja nicht nur, dass Jesus irgendwie abseits von uns ist, sondern wir wollen mit ihm in Verbindung stehen. Und dazu Johannes 3, Vers 36, habe ich mir jetzt ver- doch, hier. Ja, was ist sozusagen die Bedingung, um auch von Jesu Leben etwas abzubekommen? An ihn zu glauben. Es ist doch so eine leichte Bedingung, oder nicht? Auch Johannes 5, Vers 24, zwei Seiten weiter, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Auch das, das ist das Leben, das Jesus uns schenkt. Noch 1. Petrus 1, 3 bis 5.
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit.
Dankeschön. Also hier erfahren wir, dass Gott darauf wartet, seinen Kindern ein ewiges und unvergängliches Erbe, wie es hier heißt, zu geben, das aber am Ende der Zeit, das sie erst dann bekommen. Jesu Auferstehung jetzt, hier heißt es, wir haben diese lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, dass also Jesu Auferstehung versichert uns dann, dass auch wir eine Auferstehung haben können, dass dieses Erbe auf uns wartet. Das ist sozusagen so ein bisschen wie das Pfand dafür, dass Jesus für uns gestorben ist. Und es ist gut, dass Gott es an Jesus bindet und nicht an irgendeinen Menschen, wo es dann nicht sicher sein könnte, ob es wirklich eine Auferstehung gibt. Zurück zu Offenbarung 1, Vers 18. Wir müssen sehen, dass wir heute da noch durchkommen. Offenbarung 1, Vers 18, da heißt es auch, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ihr besucht jetzt das Offenbarungsseminar schon lange genug, dass ihr mir sagen könnt, was bedeutet dieses Amen? Kleines Wörtchen. So sei es. Mhm.
Ja, das ist dieses Wahrlich, das ist die Bestätigung des Fundaments, auf das man bauen kann. Das, genau.
Ja, ganz genau. Das war ja mit dem Boden, der so fest ist, dass da nichts, also wenn man so einen Hering sozusagen da reinschlägt, dann wird der nicht gelöst. Darauf kann man sich verlassen. Und wenn Jesus das sagt, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann können wir uns auch darauf verlassen. Auch seine Auferstehung ist sicher. Ellen White schreibt unter anderem, sein, also Jesu göttliches Leben lässt sich nicht mit menschlichen Maßstäben errechnen. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung wird nicht in Zahlen gemessen. In Christus ist das Leben ursprünglich ungeborgt und unabgeleitet. Das hört sich im Deutschen nicht schön an, aber das heißt, er hat es nicht von irgendwoher bekommen, sondern er selbst ist das Leben. So, jetzt gibt es hier in dem Vers 18 noch einen etwas seltsamen Ausdruck vielleicht. Hier heißt es, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Habt ihr euch mal damit auseinandergesetzt, was, Was soll das, diese Schlüssel des Totenreiches und des Todes?
Als Jesus gestorben ist, ist er 3 Tage in die Hölle gegangen und hat diesen Schlüssel geholt.
Mhm.
Die Idee ist ja sozusagen, Jesus ist gestorben und man kann sich das Grab auch so quasi als Metapher wie ein Gefängnis vorstellen.
Mhm. Okay, also hier wurde jetzt gesagt, dass Jesus sozusagen aus diesem Gefängnis des Todes er hatte den Schlüssel und er konnte selbst aus den Toten auferstehen. Genau. In Psalm 68, Vers 21 merken wir, Gott hatte schon immer den Schlüssel des Totenreiches. Psalm 68, Vers 20. Und Vers 21 muss es sein.
Priesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod.
Mhm. Da, wo für die Menschen die Lösungen aufhören, wo der Mensch unfähig ist, da hat Gott immer noch Auswege. Ist das nicht schön? Gott, es gibt dieses Kinderlied, Gott hat immer einen Weg und sogar über den Tod hinaus. Psalm 49, Vers 14 und 16. Vers 14 bis 16. Psalm 49. Ja.
Dies ist der Weg derer, die zum Tod Torheit sind und das Ende aller, welchen ihr Gerede so wohl gefällt. Sie liegen bei den Toten wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden da wahr über sie herrschen. Und ihr Trotz muss vergehen, bei den Toten müssen sie bleiben.
Mhm. Ja, soweit. Also hier sehen wir dieses Bild, dass es sozusagen ein bisschen so ein, man hatte die Vorstellung von einem eher toten Reich. Das ist das, was hier schon gesagt worden ist. Der Tod wurde nicht als Zustand allein gesehen, sondern man hatte so ein bisschen die Idee, es ist wie ein Reich der Toten, das abgeschirmt ist von dem Reich der Menschen. Jesaja 38, Vers 10 bis 12 zieht hier aber einen Kontrast, wo es heißt, Hiskia ist derjenige, der hier redet, ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreichs eingehen. Ich bin des Rests meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen, bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr blicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber, er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Drückt hier so aus, es gibt die Lebenden und es gibt die Toten, aber Gott ist bei den Lebenden. Das spricht auch gegen die Vorstellung, dass wenn man stirbt, dann zu Gott in den Himmel kommt. Gott ist im Land der Lebendigen, genau heißt es hier. Auch bei Hiob können wir schon sehen, wir schlagen es jetzt nicht auf, aber auch Hiob spricht schon von dem Tod, aber schon von der Auferstehung nach dem Tod. Ah doch, wir gehen dahin. Und zwar nehmen wir den Hiob Das ist, den Vers hatten wir schon das letzte Mal, aber es geht so, so schön weiter. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Wer es hat, darf lesen.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem, oder eigentlich wörtlich, aus meinem Fleisch heraus Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir.
Dankeschön. Und dieses, ich habe das auch noch in einer anderen Übersetzung gelesen, dieses danach sehnt sich mein Herz in mir, heißt eigentlich so wörtlich, auch wenn meine Nieren vergehen. Und die Nieren, das ist ein Bild, das öfters in der Bibel vorkommt. Das heißt zum Beispiel in Jeremia, dass Gott Herzen und Nieren prüft. Also so das Innerste vom Menschen. Und es ist eigentlich auch ein sehr drastisches Bild, weil wenn man schon mal mit den Nieren zum Beispiel Probleme hatte, dann weiß man, das sind große, große Schmerzen, die man da auszuhalten hat. Und trotzdem sagt Hiob, auch wenn meine Nieren vergehen, so sehr sehne ich mich danach, Gott zu sehen. So als ob alles in mir zergehen würde. So gut, er hatte ja auch ein schweres Leben, aber so sehr sehne ich mich danach, Gott von Angesicht zu sehen. Und ich weiß, in einem Fleisch, das ist auch interessant, denn das spricht gegen diese Vorstellung, dass die Seele irgendwo hingeht und dann bei Gott ist. Das heißt hier bei der Auferstehung, Gott wird den Menschen aus dem Staub erheben und dann wird man mit dem Fleisch sozusagen vor Gott stehen. So, im Psalm 9, Vers 14 und 15, damit wollen wir weiter fortfahren, da wird jetzt noch einmal dieser Gegensatz, dieser Kontrast gebildet zwischen dem Totenreich und noch etwas anderem. Was auch dann wieder letztendlich mit der großen Auferstehung zu tun hat. Psalm 9, Vers 14 und 15. Was sind hier diese beiden Pole, die aufgemacht werden? Wir haben einmal das Totenreich und ja, genau, die Tore des Totenreiches. Apropos Tore, dafür braucht man wohl Schlüssel, um die zu öffnen. Und die Tore Zions. Und Gott möge uns führen, dass wir einmal die Tore Zions durchstreiten können und durch seine Gnade vielleicht niemals die Tore des Todes. Wir können Gott dafür Danke sagen. Und zwar Danke, so wie es der Psalmist im Psalm 107 und dort Vers 10 und Vers 14 bis 16 sagt. Ich lese mal. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Und Vers 14. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Wenn wir diese Erfahrung machen, dass Gott auch im Psalm 116, Vers 18 ist es, glaube ich, da heißt es, dass Gott die Menschen auch vor dem Tod bewahrt. Klar, manchen trifft der Tod, Aber oft ist es auch so, dass wir sehr gut mit dem Leben davonkommen und dafür dürfen wir Gott danken. Wir dürfen Gott aber auch danken, dass er die Auferstehung für uns bereithält. So wie wir gesagt haben, durch Jesu Auferstehung haben wir die Sicherheit, dass es auch für uns eine Auferstehung geben kann. Und dieses Thema von der Auferstehung, ich muss vielleicht noch kurz das klären eben mit dem Schlüssel. Schlüssel des Totenreiches und des Todes, das bedeutet eben, Jesus hat die Macht, den Menschen vom Tod zu befreien. Und es wird dieser Tag kommen, wo Jesus sozusagen seinen Schlüssel nimmt, diese Macht benutzt, um die Gräber zu öffnen und die Menschen zur Auferstehung zu rufen. Und diese große Hoffnung, oft können wir sie nicht richtig schätzen. Einmal waren wir in der Stadt, haben so Büchermission gemacht und da gab es ein Ehepaar, das vorbeigelaufen ist und die haben gesagt, wir wollen nichts von Religion, davon wollen wir nichts wissen. Das Einzige, was uns interessiert, ist der Tod. Darüber machen wir uns Gedanken. Und so konnte man mit ihnen zumindest über den Tod reden und später dann auch auf den Glauben zu sprechen kommen. Eine andere Erfahrung, die ich noch kurz mit euch teilen möchte, ist die wohl eine der schönsten Erfahrungen, die ich bisher machen durfte. Auch wenn sie traurige Komponenten hat. Und zwar war das vor einigen Jahren im Französischunterricht, da haben wir immer sehr tiefgehende Gespräche gehabt. Und ja, es kam dann einfach auf einen Todesfall in meiner Familie zu sprechen. Und leider muss ich sagen, dass ich damals dann unter Tränen den Klassenraum verlassen habe, weil es einfach ja, so viel Emotionen aufkamen. Und meine beste Freundin ist mir gefolgt. Sie hat mich dann in den Arm genommen und getröstet. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, es ist eigentlich gerade völlig falsch, dass du mich jetzt hier so verweint siehst, weil, ja, ich vermisse die Person, aber der Tod von dieser Person hat mir den Himmel so wertvoll gemacht. Und du weißt gar nicht, ich kann mir kein Opfer vorstellen, nichts, was es auf dieser Welt gäbe, was es nicht wert wäre, in den Himmel zu kommen. Weil dann werde ich mit den Menschen zusammen sein und dann wird Gott wirklich alles leiden und alles wegtun. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Miri, ich wünschte, ich hätte auch so einen Glauben wie du. Wenn euch jemand diese Worte sagt, ich kann es euch sagen, da kriegt man Gänsehaut. Ich wünschte, ich hätte auch deinen Glauben. Und wir haben diesen Glauben. Wir haben diesen Glauben. Lass es uns noch mehr schätzen. Und auch wir wollen, wie der Psalmist gesagt hat, Gott dafür danken, dass wir diesen Glauben haben dürfen, der nicht mal der Tod ist sicher, nicht mal der Tod hat Macht über uns. Nein, Jesu Macht ist größer. Lasst uns niederknien und Gott dafür danken. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass Jesus die Schlüssel des Totenreiches und des Todes in seiner Hand hält. Dass er so erhaben ist und so mächtig und wir nichts zu fürchten brauchen. Herr, wir wissen nicht, was im Leben noch auf uns zukommt, aber wir wissen, dass du sehr große, unvergängliche Güter für uns bereithältst. Wir wissen, Herr, dass du derjenige bist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und auch wir dürfen die Hoffnung haben, ewig bei dir zu sein. Vater, mach uns bereit dazu. Schenke uns noch stärkeren Glauben. Bitte schenke uns noch reinere Herzen und lass uns ein Leben haben, das von dir zeugt, das diese Hoffnung zu anderen weiterträgt. Ich danke dir, dass du mit jedem von uns sein möchtest und danke für die Fülle an Segen, die du für uns bereithältst. Amen.